So, Kapitel 11 und Kapitel 12 bildet den Übergang dieser beiden Teile. Was der Inhalt des ersten Teils und Inhalt des zweiten Teils, dazu komme ich gleich. Aber erstmal einfach, dass wir diesen Übergang wahrnehmen. Beginnen wir mal kurz mit Kapitel 10 noch einmal als Erinnerung. Jesus steht über, hat die Herrschaft über das Wasser und er hat die Herrschaft auch über die Erde. Mit beiden Beinen steht er. Das heißt, diese Dinge sind unter seinen Füßen. Das Bild müssen wir verstehen. Wiederum ist ein Bild für seine Herrschaft. Alles hat er unter seine Füße getan. Und er hat ein Buch in der Hand, ein Büchlein. Und dann spricht er etwas, die Donner wollen es wiederholen oder haben es wiederholt, Johannes will schreiben, er darf es nicht schreiben. Und dann wird etwas gesagt, nämlich, dass es keine Frist mehr sein wird. Das heißt, es wird keine Verzögerung mehr geben. Gott hat den Tag festgelegt. Und dieser Tag kommt und es wird das Ende kommen, wenn der Engel etwas sagen wird. Und wenn der Engel die letzte Posaune blasen wird. Und die Geschichte wird vollendet. Alles, was Gott verheißen hat, wird bei der letzten Posaune beendet werden. Danach gibt es keine Zeit und keine Fristen mehr. Das ist so wichtig. Und somit gibt es danach auch was nicht. Weil das heißt, schaut mal, Vers 7. Sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn der Posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet. Vollendet. Vers vorher heißt es, und es wird keine Frist mehr sein. Keine Epoche, kein Zeitabschnitt mehr. Und wann beginnt die siebte Posaune? Nebenbei, dann muss er das Büchlein essen, gell? Und als er das isst, schmeckt das eben wunderbar. So wie unser Essen hier auch. Aber ich hoffe nicht, dass das bei euch das auslöst, was bei Johannes dann ausgelöst hat. Nachdem er es gegessen hat, wurde ihm schlecht. Komisch, gell? Schmeckte gut in seinem Gaumen und im Magen hat das Übelkeit hervorgerufen. Was ist damit gemeint? Das ist ein Bild, das sich in der Offenbarung immer und immer wieder wiederfindet. Das ist das gleiche Bild, was wir übrigens in Hesekiel wiederfinden, 2-3. Auch da muss er etwas essen und da schmeckt es ihm gut und da danach löst es Übelkeit aus. Ich fasse mal das ganz kurz zusammen und später im Laufe der Zeit wird das Bild noch deutlicher. Die Verheißung Gottes, nämlich den Ratschluss Gottes, den er gefasst hat, die Botschaft, die gut, oder lassen wir mal Vers 7 lesen und ihr wisst, was das ist. Sondern in den jeden Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er seinen eigenen Knechten, Propheten, als gute Botschaft verkündigt hat. Was ist die gute Botschaft? Das Evangelium. Und dieses gute Botschaft, wo hat Gott das aufgeschrieben? In ein Büchlein. Und dieses Büchlein, dieses Evangelium wird gepredigt werden. Und diejenigen, die es hören, wisst ihr, was es bei denen, die es annehmen, wie es denen schmecken wird? Ha, das ist süß wie Honig. Ich hoffe, dass ihr dies geschmeckt habt. Und wer das geschmeckt hat, der will mehr. Das ist nämlich, das nimmt man und man kaut und man isst und denkt, boah, wie wunderbar, wie herrlich. Aber wenn man es verdaut hat, das heißt, wenn es aufgenommen ist, dann hat es Auswirkungen. Und welche sind das? Heil und Frieden? Bedrängnis. Wer das Evangelium annimmt, ist es erstmal eine gute Botschaft, gute Nachricht. Man nimmt es in Freudigkeit auf. Aber was wird das hervorbringen? Bedrängnisse. Die Welt wird einen hassen. Verfolgung. Wenn sie mich gehasst haben, werden sie euch hassen. Wisst ihr nicht, dass wir alle durch Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen? Was löst das aus? Das Evangelium. Jesus sagt, ich bin gekommen, um was zu bringen? Das Schwert. Und wir denken, hey, wieso? Ist doch gekommen, Frieden zu bringen. Das Evangelium löst etwas aus. Die Kinder überliefern ihre Eltern und die Eltern überliefern ihre Kinder. Die Brüder hassen die Schwestern und die Schwestern hassen die Brüder. Es trennt die Familien, es trennt Länder, es trennt Häuser, oder? Das löst es aus. Ist das etwas Angenehmes? Das ist das Bild. Das Evangelium, eine gute Nachricht. Wenn man es angenommen hat, es wird Konsequenzen bringen und die sind alles andere als süß. Wenn man das nicht weiß, und diese Dinge kommen, dann wird man sagen, ja, was ist das hier?
Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Jesus? Wo ist Jesus? Aber wie verkündigen wir heute das Evangelium? Wir reden nur von was? Von den süßen Dingen. Weil wir denken, wenn wir auch davon reden würden, dass es nämlich auch etwas auslöst, nämlich Magengeschwüre, die ich immer wieder habe. So, dann wird doch keiner es glauben wollen, gell? Ja, richtig. Darum sagt Paulus, ich habe den ganzen Ratschluss gepredigt. Den ganzen. Wehe uns, wenn wir etwas aus diesem Buch wegnehmen. Und wehe, wenn wir etwas dazu tun, was nicht dasteht. Den ganzen Ratschluss. So, das heißt, Jesus ist der Herr. Er herrscht über alles. Das Evangelium wird verkündigt. Und das wird eine Bedrängnis auslösen. In ganz groben Zügen ist das, was da steht. Und dann wird uns berichtet von den zwei Zeugen. Und ich lasse das jetzt, weil das ist, aber lest nicht ohne Kontext. Wenn ihr wissen wollt, was die Bedrängnis ist, dann lest Kapitel 11. Sarg und Asche, Sacktuch bekleidet, wird das Evangelium, die zwei Leuchter, das Alte ist das Neue Testament, wird in der Welt verachtet, verspottet und vernichtet, bis es wiederkommt. Das hat was mit Gemeinde zu tun, das hat was mit der Botschaft zu tun, das hat was mit der Bibel zu tun, dieser Abschnitt. Nur so viel will ich sagen. Und dann kommt was danach? Nachdem das Evangelium verkündigt werde, kommt das Ende. Das habe ich euch gestern ein paar Mal vorgelesen, oder? Und wenn das Evangelium verkündigt wurde bis ans Ende der Welt, dann kommt das Ende. Und jetzt schaut ab Kapitel 11, Vers 15, was kommt da? Und der siebte Engel posaunte und es geschahen laute Stimmen im Himmel und die sprachen. Wer posaunt jetzt? Der siebte Engel. Und wir haben doch gelesen, beim Posaunen des siebten Engels wird das vollendet werden. Das heißt, wir sind hier wieder angelangt, wo? Beim Ende. So viel. Und jetzt schaut mal Kapitel 12. Und jetzt werden wir wieder komplett an den Anfang geführt, nämlich die Geburt von Jesu. Aber warum? Die Geburt von Jesu. Israel ist, genau, Israel als die Frau, die schwanger ist und dann, also, aber vom Heilsgeschichtlichen, wir werden zurückgeführt, Menschwerdung Jesu. Die Geburt Jesu, das steht im Zentrum. Nicht die Frau steht im Zentrum. Das Kind, das geboren wird, steht im Zentrum. Denn das ist der Hass des Drachen. Er will das Kind töten. Und weil er das Kind nicht töten kann, wen tötet er dann? Die Frau und die Nachfolgen, richtig? Aber Fokus ist auf wem? Auf dem Kind. Und ich weiß, dass manche Theorien, weil die das sagen, das ist ja alles in der 70. Jahrwoche, darauf werde ich noch kommen und wir müssen uns mit der 70. Jahrwoche auseinandersetzen. Das heißt, wir müssen Daniel 9 uns anschauen. Merkt ihr, wir kommen nicht drum herum. Müssen wir machen. Wird übelst spannend. So. Denn ich kann euch so viel verraten und schon wieder nächste Mobile ins Wanken bringen, dass ich glaube, dass die 70. Jahrwoche schon längst vorbei ist. Denn wenn sie vorbei ist, dann kann das hier nicht die 70 Jahre Woche sein. Merkt ihr? No. Jetzt wisst ihr, warum ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Weil ich wusste, was ich heute machen muss. So, und wir werden zurückgeführt wieder zum Anfang und die Geschichte beginnt von vorne. Und wir finden diesen Teil. Geht es wieder von vorne und dann geschehen bestimmte Dinge, die dann in diesen einzelnen Puzzleteilen gezeigt werden. Aber warum diese zwei verschiedenen Teile? Ich verstehe das so und ich sage es bewusst, mit meinem begrenzten Verstand und mit meinem begrenzten Licht, das ich habe, sehe ich Folgendes. Der erste Teil hat die Gemeinde im Fokus und wie die Gemeinde leidet. Geht mal mit mir Kapitel 1 und wir machen ganz großen Überblick über die ersten 11 Kapitel und dann gehen wir nochmal drüber. Das heißt, ich gehe mit euch 7 Mal drüber. Wir sind schon ein paar Mal gestartet. So, je öfters wir drüber gehen, umso mehr wird es wachsen. Also, wir beginnen, das erste Bild ist, wer steht im Zentrum? Jesus. Und im Zentrum von was? Von der Gemeinde. Und dann wird uns der Zustand der Gemeinde beschrieben und das, was Jesus für die Gemeinde tut und mit der Gemeinde tut, damit sie vollendet wird. Und diese Vollendung findet wo statt? In Offenbarung? 21, 22.
Das ist die große Spanne. Jesus Christus und die Gemeinde. Von ihrem Ist-Zustand zu ihrem Soll-Zustand. Von der Gegenwart in die Zukunft. Das ist die Spanne, die da uns beschrieben wird. Wie wird Jesus seine Braut heiligen und reinigen, damit sie ohne Runzel, ohne Fehler und ohne Tadel vor ihm dastehen kann? Was braucht es dazu? Was muss geschehen? Wie wird das geschehen? Das wird uns da beschrieben. Und so der erste Teil, die ersten 11 Kapitel beschreiben diese Gemeinde. In Kapitel 1, Jesus in der Mitte Gemeinde. In Kapitel 2 und 3, ihr Ist-Zustand. Und da ist alles andere als rosig. Und darum enden die 7 Sendschreiben wie? Wen ich liebe, den muss ich züchtigen. Eine Hand bleibt hier und eine Hand geht in Hebräer Kapitel 12. Ach, du gibst mir das Signal, gell? Mal selber dran gedacht. Ab Vers 1. Deshalb lasst nun auch uns, ab Vers 1, gell? Da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und jede uns leicht umstrickte Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den von uns liegenden Wettlauf. Da wir jetzt wissen, wir haben eine riesen Wolkenzeuge, die etwas bezeugt haben, aufgrund dieses Zeugnisses, haben wir Mut bekommen und Kraft bekommen, das Gleiche zu tun, was sie getan haben, richtig? Wer sind diese, was ist das für eine Wolkenzeuge? Das sind die Vorbilder der Gläubigen aus dem Alten Testament. Und was haben sie geglaubt? Geht mit mir in Kapitel 11. Oh Freunde, guck mal das an, was sie geglaubt haben. Kapitel 11, schaut mal ab Vers 13 mal. Nur so viel. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Von wem ist die Rede? Von Abraham und von Isaak und von Jakob, von all den Gläubigen aus der Nation Israels, richtig? Und was hat Gott ihnen verheißen? Land, richtig? Besitz, Milch und Honig, Feinde weg, all diese Dinge, worauf man ja eben wartet, dass sie dann buchstäblich alle im tausendjährigen Reich sich erfüllen werden, gell? Und jetzt schaut mal, sie sind alle gestorben. Und Hebräerbrief sagt, aber die sind im Glauben gestorben. Und hat Abraham das Land gesehen? Ist ja voll fies für den, gell? Und Isaak? So, hat sich das alles erfüllt? Nee, gell? Schaut mal, was der Hebräerbrief sagt, Vers 14. Denn die solche sagen, zeigen deutlich, das finde ich voll gut, deutlich, absolut klar, ohne Zweifel. Was zeigen sie deutlich? Dass sie ein Vaterland, Freunde, das, und jetzt, wer eine Elberfelder hat eine Fußnote. Und da steht, ersehnen. Und ich finde, die Übersetzung ist besser als suchen. Weil suchen ist, ich habe keine Ahnung wo, aber ich suche mal. Aber ersehnen bedeutet, ich warte darauf, ich weiß, worauf ich hingehe, aber ich ersehne es, ich habe es noch nicht. Es ist Wissen, was man bekommt und nicht man sucht etwas, was man bekommt. Sie ersehnen, und jetzt schaut mal, dass sie ein Vaterland ersehnen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen wären, wenn sie ans Irdische gedacht hätten, so wären sie, was hätten sie was gemacht? So hätten sie genug Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren. Weil, was ist besser? Irdisch oder himmlisch? Sie trachten nach einem Besseren. Das ist nach einem Himmlischen. Nach was trachtete Abraham? Als Gott ihm die Verheißung vom Land gegeben hat, glaubt ihr, er hat ans Irdische gedacht? Das denken wir, dass er es gedacht hat. Er hat es nicht gedacht. Er wusste, dass Gott gar nicht dieses meint. Er wusste, dass es ein anderes Vaterland ist. Er wusste, dass Gott ihm eine andere Stadt bereitet hat. Nicht irdisch, himmlisch. Und all die im Glauben gestorben sind, haben das geglaubt und bereit waren sie dafür zu sterben, weil sie wussten, es kommt etwas Besseres und nicht auf der Erde, sondern im Himmel. Wir lesen weiter. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, Gott, genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt
bereitet.
Von wem schämt sich Gott nicht, ihr Gott genannt zu werden? Von wem? Von den Gläubigen. Aber was haben sie geglaubt? Ach, das Irdische?
Ans Himmlische.
Darum schämt sich Gott ihnen nicht, schämt sich ihrer nicht, weil sie ihm vertraut haben und geglaubt haben, dass sie etwas Besseres bekommen als das, was hier auf der Erde ist.
Wunderbar, oder? Und jetzt geht man mit mir, Vers 39, das ist ja kurz vor Kapitel 12, Vers 39.
Ihm, den Hebräerbriefschreiber geht es übrigens genauso wie mir oft. Er sagt, schaut mal, Vers 32, und was soll ich noch sagen, denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simon und Jephthah und David und Samuel und allen Propheten. Oh, wir können uns alle anschauen und diese Lektion lernen, aber die Zeit reicht mir nicht. Oh, bin ich voll. Also wenn denen schon so ging,
wunderbar. Deswegen, ich habe ja kurz geschrieben, sagt er auch später. Ja, ja, danke. Und ich beschäftige mich jahrelang mit dem. Vers 39.
Und diese alle, das ist die ganze Wolkensäule, und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet.
Ohne wen?
Ohne wen? Ohne die Gemeinde. Wer ohne die Gemeinde? Die Gläubigen des Alten Testaments erben genau das Gleiche mit den Gläubigen des Neuen Testaments. Und sie erben alle das Gleiche, was? Die himmlische Stadt, das himmlische Jerusalem, den himmlischen Tempel. Seht ihr das? Ich sehe es. Und darum, Vers 12, Kapitel 12, deshalb, müssen wir lesen, warum deshalb, gell? Das, was ich gerade gesagt habe, deshalb lasst uns auch uns hoffen. Auf was? Auf das Irdische? Aufs Himmlische. Die glaubten ans Himmlische, glaubt auch ans Himmlische. Und wenn ihr das glaubt, wird Gott sich nicht schämen, euer Gott genannt zu werden. Ich traue mich nicht, den Umkehrschluss zu sagen.
Ich lese Vers 2. Vers 2, Kapitel 12, Vers 2. Indem wir hinschauen auf, merkt ihr das? Auf was schauen wir? Auf Jesus. Auf was schauen wir nicht? Auf den Antichrist. Und wir schauen nicht auf das Irdische. Wir schauen nicht auf das Vergängliche. Wir schauen nicht auf das Zeitliche. Das Einzige, was uns hilft, über diese Dinge zu herrschen, diese Dinge zu überwinden, ist auf Jesus schauen, auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Der um der von ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones.
Merkt ihr, wie wir in der Offenbarung hier wieder sind? Warum hatte Gott, warum durfte er zu Rechten sitzen nochmal? Warum? Weil er überwunden hat. Und was bedeutet hier in diesem Kontext überwinden? Was steht hier? Er hat etwas nicht getan oder etwas getan. Bitte? Er hat das Kreuz erduldet. Was bedeutet? Sich selbst geopfert und verleugnet. Wenn ihr so überwindet wie ich, werde ich euch auch geben, mit mir zu sitzen auf dem Thron. Das heißt, sich selbst verleugnen und das Kreuz auf sich zu nehmen. Und wer das nicht tut, ist meiner nicht. Aber interessant ist die Gemeinde auf dem Trip der Selbstverherrlichung.
Vers 3.
Den betrachtet, den, Jesus betrachten, nichts anderes, den betrachtet, den, der so großen Widerspruch von den Sünden gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen nicht ermattet. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht aufs Blut widerstanden. Was bedeutet das?
Ihr habt noch nicht den Kampf gekämpft, den Jesus gekämpft hat. Ihr seid noch nicht gestorben für euren Glauben. Ihr habt noch keine Ahnung, was bedeutet, zu erdulden. Ihr habt noch keine Ahnung. Euch wurde Hab und Gut schon weggenommen, das lesen wir im Hebräerbrief. Euch hat man schon verschmäht in diese Dinge. Auch das habt ihr, aber ihr seid noch nicht für den Glauben gestorben. Vers 5. Und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu den Söhnen spricht. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermahne nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wenn der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er annimmt. Oh, das ist meine Botschaft, oder? Wenn jemand annimmt, dann züchtigt er ihn. Wenn jemand annimmt, dann schlägt er ihn. Warum? Das ist Heiligung. Damit er vollendet wird. Denn so wie er ist, soll er nicht bleiben. Nein, er darf nicht bleiben. Er kann nicht bleiben. Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, als Jesus die Gemeinden, 7 Gemeinden sieht, wie sieht er nochmal sie von ihrer Beschaffenheit? Goldene Leuchter. Das ist erstaunlich, gell? Wenn man den Zustand der Gemeinde anschaut, dann denkt man, das ist doch alles andere als Gold, gell? Denn lest mal die Briefe von Paulus. Wie beschreibt er die Korinther in seinem Gruß? Heilige und Gläubige in Christus Jesus. Und dann liest man den Epheserbrief und denkt, ja, das ist ja alles anderes als heilig, was da ist, gell? Wie kann er sie heilig bezeichnen? Denn wir müssen eins bedenken, wir sind von der Stellung her heilig. Wir sind von der Stellung kostbar und Gold. Von der Stellung, von der Berufung her. Das bedeutet noch lange nicht vom Wandel. Von der Stellung sind wir Heilige. Aber damit wir der Stellung entsprechend leben, müssen wir geheiligt werden. Heiligung ist ein Stand und Heiligung ist ein Prozess. Weil wir Kinder Gottes sind, müssen wir so sein wie Kinder Gottes. Also werden wir verwandelt in die Kinder Gottes. Es braucht aber was? Eine Zuchtroute. Wenn wir nicht so stur wären, bräuchte Gott es nicht tun. Ich war mir immer bewusst, dass der Herr mich an die Dinge... der Herr kann uns in 2 oder 3 oder 2 Jahren an bestimmte Punkte bringen, wo er uns haben möchte. Aber wir können daraus 20 machen. Aber wir kommen da an. Wir kommen da an. Auch wenn ein Fisch kommen muss und uns verschlucken und dann rauskotzen muss. Aber wir kommen an. Aber die Frage ist nur, 2 oder 20 Jahre? Nicht ob, wann. Das hat was damit zu tun. Und damit das wir nicht so lange machen, und das Kommen Jesu Christi beschleunigen, nach Petrus, heiligen wir uns, damit er nicht so lange uns züchtigen muss. Oder? Wie kann das geschehen? Im Glauben, indem wir unsere lautere Gesinnung erwecken und uns auf Christus anschauen und schauen, schaut mal, er wusste, was er bekommt. Er wusste, er darf zu Rechten des Vaters sitzen. Er wusste, welche Herrlichkeit er empfängt. Und das war ihm so viel wert, dass er gesagt hat, ich erachte das für einen Dreck, das hier. Ich bin bereit, das zu erleiden, weil ich weiß, was ich bekomme. Wenn wir aber nicht wissen, was wir bekommen, sind wir nicht bereit zu erleiden. Wenn wir denken, wir werden dann mit in einem Gebäude laufen, das voller Glas und Steine ist und permanent, weil wir jetzt gerade vielleicht angefasst haben und dann permanent Fingerabdrücke. Wenn wir nicht wissen, welche Erbe, welche Herrlichkeit wir empfangen, dann werden wir uns daran nicht sehen und dann wird das unser köstliches Leben sein. Das ist schön. Hier wollen wir leben. Wenn wir noch mal heiraten, wenn wir noch Kinder kriegen, wenn wir noch Karriere machen, dann kann Jesus kommen. Weil das ist schon ein bisschen besser. Aber damit ich nicht in die Hölle komme, dann glaube ich ja. Sie überwanden diese Dinge, die Gläubigen des Alten Testaments, weil sie wussten, welche Herrlichkeit sie erwartet. Und das war nicht ein staubiges Land. Zurück. Kapitel 1, Offenbarung. Ich hoffe, die Hand ist noch drin geblieben. Also, der Ist-Zustand der Gemeinde, die dürfen nicht so bleiben. Also, hören die sieben Sendschreiben so auf. Die er liebt, die züchtigt er. Das haben wir genau im Hebräerbrief gerade gelesen, oder? Wir müssen das im Kontext der Schrift auslegen. Die er liebt, die züchtigt er, seinen Sohn schlägt er. Das ist die Gemeinde, das sind seine Gläubigen. So, und dann kommt genau das Gleiche. Schaut mal Vers 21 nochmal in Kapitel 3. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe. Das Gleiche, was der Hebräerbriefschreiber gesagt hat. Jesus hat überwunden und sich gesetzt zu Rechten Gottes. Und das ist die Anknüpfung dann für Kapitel 4 bis 7. Jetzt wird uns vorgestellt, was müssen sie überwinden? Ich mache euch kurz, das mache ich jetzt sogar schon, einen kurzen Einblick hierhin, damit ihr das schon mal auf dem Schirm habt. Das ist Kapitel 4. Ach, eigentlich wollte ich das hier reinschreiben. Kapitel 4, Kapitel 5, Kapitel 6, Kapitel 7. Das ist, und ich habe es wieder, schaut mal, die einzelnen Kapitel wieder so puzzleteilmäßig gemacht. Das heißt, die sind wieder ineinander verknüpft. Und jetzt schaut mal, was ist Kapitel 4? Hier in Kapitel 4 geht es um die Schöpfung. Das ist Schöpfung, Kapitel 4. Jetzt, Kapitel 5, wisst ihr, was das ist? Was kommt nach der Schöpfung? Erlösung. Das ist Kapitel 5. Hier schafft Gott es als Schöpfer. Der ganze Ratschluss, der Plan, der in der Buchrolle geschrieben ist, festgeschrieben ist, der ganze Schöpfungsplan Gottes, der Heilsplan Gottes. Und dann muss folgen, die Schöpfung muss was? Erlöst werden. Denn zwischen Kapitel 1 und 2 in der Genesis ist Kapitel 3. Nach der Schöpfung kommt der Fall der Schöpfung. Und mit dem Fall des Menschen fällt die ganze Schöpfung mit. Und die Schöpfung muss erlöst werden durch das Lamm, das Blut des Lammes. Kapitel 5. Und ich sah vor dem Thron das Lamm. So, Erlösung. Was folgt nach Erlösung? Was haben wir bis jetzt alles aufgelegt? Was muss danach kommen? Noch nicht. Nein. Noch nicht. Die Heilsgeschichte. Und wozu dient die Heilsgeschichte? Heiligung. Das ist Züchtigung, damit wir dementsprechend, was wir von unserem Stand sind. Darum hat der Gott uns noch nicht entrückt. Das wird doch voll cool, oder? Zum Glauben kommt, bing, bei Gott. Warum lässt er uns noch hier? Das hat Ewigkeitscharakter. All das, was er mit uns heute tut, hat Auswirkungen auf die Ewigkeit, nämlich wer wir dann sein werden. Wir werden nämlich verwandelt in das Bild Jesu. Das ist Heiligung. Es ist ein Prozess. Das ist Offenbarung Kapitel 6. Das sind die Siegelschalen, die Siegel, die gebrochen werden. Das hat was mit Heiligung zu tun. Aber wie züchtigt er? Indem er streichelt? Wie schlägt er? Indem er gut zuredet? Das hat schon was. Das ist schwer im Magen, gell? Haben wir doch gelesen. Das liegt schwer im Magen. Das sind Siegelgerichte. Und was kommt nach der Heiligung? Verherrlichung. Schlag mal mit mir Römer auf. Eine Hand bleibt wieder in Offenbarung, aber die ist ja voll gut zu finden, gell? Voll dankbar, weil das haben wir immer am Ende, zack. Römer Kapitel 8. Schrei ich zu arg? Nein? Okay. So. Nicht, dass ihr den Eindruck, ich schreie ich an oder so und so bedrohe ich oder so. Da bin ich drin. Römer Kapitel 8. Wahnsinnskapitel. Wahnsinnskapitel. Hat schon so vielen Christen Trost gegeben in ihren Nöten und ihren Schwierigkeiten. Warum? Sehr versucht, den Römerbrief auszulegen. 6 Jahre habe ich gebraucht in der Bibelstunde dafür. Kapitel 3 sagt uns, die Erlösung von Jesus Christus, Kapitel 5 in der Offenbarung. Und dann beschreibt Paulus die Auswirkungen, beziehungsweise wie gerettet wird, Kapitel 4 allein aus. Wer dient im Kapitel 4 im Römerbrief als Beispiel? Abraham. So, und Kapitel 5 zeigt er die Auswirkungen. Und zwar geht es um Folgendes. Er hat uns befreit von der Macht der Sünde. Er hat uns befreit von der Herrschaft des Gesetzes. Und er hat uns befreit von der Schwachheit des Fleisches. Das ist im Römerbrief, in den Kapiteln wird es entfaltet. Und am Ende heißt das in Kapitel 8 dann, und wir sind jetzt nicht mehr unter dem Gesetz, aber wir sind nicht ohne das Gesetz. Das sind wir sind jetzt unter der Herrschaft von wem? Von dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hat was mit Heiligung zu tun dann mit uns. Und das ist Kapitel 8. Und jetzt schaut mal mit mir Kapitel 8 ab Vers 12, möchte ich lesen. So sind wir Brüder nicht mehr im Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Das ist das Leben im Geist und nicht im Fleisch. Im Sichtbaren oder nicht im Sichtbaren, im Geistlichen oder im Irdischen. Und dann Vers 15. Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne. Wer sind Söhne Gottes? Jeder, der sagt, ich bin Christ? Jeder, der auf seinem Ausweis katholisch, evangelisch, freikirchlich drauf hat? An der Lohnsteuerkarte? Wer durch den Geist geleitet hat? Nur der den Geist hat, ist ein Sohn Gottes. Wer den Geist Gottes nicht hat, ist es nicht. Und nebenbei, die Theorie besagt, dass die Gemeinde entrückt wird und der Geist geht, gell? Wenn die Zeit vollendet ist, nach der Theorie des Lehre des tausendjährigen Reichs, am Vollendung der Gemeinde, der Geist ist ja da, das ist die Zeit des Heiligen Geistes. Und dann geht ja der Heilige Geist mit der Gemeinde. Und was ist mit den Restlichen? Wie werden sie dann zu Kindern Gottes ohne den Geist? Durchs Gesetz. Oder man kommt da dann wieder, oder was? Ich kriege das nicht in den Griff. Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, das heißt nicht wieder zur Furcht, nicht wieder unter das Gesetz, nicht wieder eine Angst, aus Werken gerecht werden und diese Dinge. Nein, ihr habt nicht einen Geist zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber lieber Papi. So, jetzt gibt es zwei Kennzeichen der Kinder Gottes. Ein subjektives Zeugnis und ein objektives Zeugnis. Ob man wirklich Kind Gottes ist, ob man den Heiligen Geist hat, gibt es zwei Merkmale. Das erste ist sehr subjektiv. Das kann niemand anders dir beweisen, dass du das fühlst oder nicht. Der Geist selbst gibt deinem Geist Zeugnis, dass du ein Kind Gottes bist. Und selbst wenn dein Verstand dich verurteilt, dein Herz wird das nicht tun. Wisst ihr warum? Weil der Geist es dir sagt. Er gibt Zeugnis. Er sagt, weißt du, Gott liebt dich. Und du sagst, oh, voll gut. Du hast keine Angst mehr vor Gott. Du hast keine Furcht. Denn Liebe ist nicht eine Furcht. Oder Furcht ist nicht eine Liebe, so rum. Das heißt, du hast keine Angst vom Kommen Jesu. Du hast keine Angst vom Thron Gottes, weil du weißt, du bist angenommen. Aber wenn du es nicht weißt, wirst du fürchten, das Kommen Jesu. Weil du nicht weißt, ob du dadurch durchkommst. Der Geist gibt Zeugnis, du bist angenommen in Christus Jesus. Das ist das Werk, das subjektive Werk des Heiligen Geistes. Aber das Herz und der Verstand, das ist nicht immer so klar, gell? Es braucht noch ein objektives Zeugnis. Schaut euch, was ist das objektive Zeugnis, Vers 17. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Also, wenn wir Kinder sind, bekommen wir all das Gleiche, was auch Christus bekommt. Und wir sitzen mit auf seinem Thron. Ich hoffe, wenn ihr das lest, merkt ihr, wie die Bibel komplett zusammenhängt, gell? Ich weiß nicht, ob ihr diese Stelle sonst gelesen habt, aber meine Offenbarung gedacht habt. Und jetzt schaut mal, was da steht. Wann sind wir Miterben Christi? Was ist das objektive Zeugnis? Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir mit verherrlicht werden. Nur der ist ein Kind Gottes, der durch die Heiligung, nämlich durch das Leiden hindurchgeht, und bleibt, damit er was? verherrlicht wird.
Keine Verherrlichung ohne das Kreuz. Keine Verherrlichung ohne Leiden. Denn das ist Zucht, das ist Verwandlung, das ist Selbstverleugnung, das ist Demütigung, das ist Zerbruch. Das ist nicht Larifari geschwind so in den Himmel hineingerutscht. So, es bedeutet nicht, okay, ich harre aus in Leiden, oh, damit ich gerettet werde. Das wäre nämlich was? Werk. Das sagt Paulus nicht, er sagt Folgendes. Wenn einer in den Leiden immer noch an Jesus festhält, es gibt kein größeres Zeugnis, dass er echt ist. Wenn ich Leiden in der Gemeinde höre, als Pastor in der Gemeinde, in der ich tätig war und in der ich bin, wenn ich höre, Leute werden krebskrank, all die Dinge, die uns beschäftigen, die irdischen Dinge. Mein Gebet ist nicht, Herr, nimm ihn diese Dinge und heile sie, nicht in erster Linie. Mein Gebet ist, Herr, bewahre ihren Glauben in diesem Leid. Damit sie als echt befunden werden und damit sie erkennen, dass sie echt sind, weil sie in dieser Zeit nicht dich verleugnen. Und jetzt schaut mal die Gebete im Apostel Paulus. Betet er irgendwo für das Gemeindehaus? Für Schlüssel? Für die Teppiche? Für Beamer? Für einen Klavierspieler? Voll fies, gell? Aber wir lieben uns ja. Aber das ist, oh, wir haben keine Musiker. Oh, Herr, wir brauchen Musiker. Finde ich nirgendwo in der Bibel. Aber das Gebet, Herr, bewahre sie, Herr, bewahre sie. Öffne ihnen die Augen, damit sie dich sehen, damit ihre Hoffnung nicht verlieren. In den Leiden. Denk mal an Apostelgeschichte. Apostel Petrus und Johannes werden ausgepeitscht und sie werden bedroht von den gleichen Leuten, die Jesus umgebracht haben und sagen, ihr dürft nicht predigen. Sie gehen nach Hause, gehen in die Gemeinde. Und was machen sie? Apostelgeschichte 4. Die beten. Und was beten sie? Herr, du Schöpfer der Himmel und der Erde. Die führen sich Gottes Schöpfung, Gott als den Schöpfer vor Augen. Warum? Oh, er ist allmächtig. Herr, bitte. Und was beten sie? Oh, lass das drohen von denen, damit wir nie leiden, damit wir nicht mehr ausgepeitscht werden, damit wir friedlich hier leben können, damit wir keine Schwierigkeiten haben. Sieh an ihre Drohungen. Und das stimmt. Das, was hier passiert, ist nichts anderes, was du verheißen hast. Nämlich, im Psalm 2 hast du gesagt, es werden aufstehen Könige und gegen dich und deinen Gesalbten. Ja, genau, Pontius Pilatus und die Juden, genau das haben sie gemacht. Dein Wort erfüllt sich. Hier passiert nichts, was uns überraschen könnte. Und dann sagen sie, bitte, gib uns Freimütigkeit, dein Wort zu verkündigen. Und wisst ihr, was dann geschieht? Dann kommt der Geist. Und die Städte bebt, als ob zweites Pfingsten geschieht. Und sie werden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, das heißt gestärkt. Und die gehen hinaus und verkündigen das Wort mit Freimut, so, dass die anderen sie dann töten dafür. Für diese Freimut. Sie gehen unmittelbar mit dann wieder in den Tempel, wo sie gerade rausgeschmissen worden sind. Aber da gehen immer hin. Da werde ich ja gleich wieder ausgepeitscht, meine ich. Wie konnten sie, der gleiche Petrus, der vor kurzem noch vor einer Marktangst hatte, Geist Gottes. Wann kam der Geist Gottes? Als sie gesagt, oh, der Geist, mach mich gesund, oh, der Geist, mach mich erfüllt, gib mir Gaben, damit ich mich gut fühle, als Christ gebraucht fühle. Herr, ich will Jesus bezeugen. Wir wollen ein Zeugnis für Jesus sein. Und der Geist sagt, oh, weißt du was, das ist ja gerade auch mein Anliegen. Ja, willkommen im Club. Darf ich euch helfen? Ja, gerne. Na komm, lass uns das zusammen machen. Denn ihr und der Heilige Geist sind Zeugen davon. Kapitel 8, Vers 18. Denn ich denke, und das ist gut, guck mal. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Ich darf dich jetzt persönlich fragen, freust du dich auf die Herrlichkeit, auf die Zukunft? Auf die Zukunft. Siehst du diese Herrlichkeit? Schön. Solange du dich vor Herzen bewahrst, wirst du durch die Leiden hindurchgehen. Und wenn du
Erinnere dich zurück in dein Leben. Wie oft hast du Leid erfahren und du glaubst immer noch an Jesus? Weißt du warum? Weil du so fromm warst? Weil du so dran geblieben bist? Weil du von ihm versiegelt bist. Weil du ihm gehörst. Denn ich habe gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und darum habe ich erlaubt, dem Teufel dich zu sieben wie den Weizen, damit bestimmte Dinge passieren, damit du verherrlicht wirst. Ab Vers 19. Denn der sehnsüchtige Haaren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist nicht in Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden. Darum brauchst du einen neuen Himmel und eine neue Erde. Freigemacht wird zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Worauf wartet die ganze Schöpfung? Bis wir zu unserer eigentlichen Bestimmung kommen, richtig? Denn wenn wir zu unserer eigentlichen Bestimmung kommen, dann wird es Auswirkungen haben auf die ganze Schöpfung. Wie unser Fall die Schöpfung mit einbezog, wird unsere Verherrlichung auch die Schöpfung mit einbeziehen. Darf ich wieder voll ein bisschen frech werden? Ich glaube, die Schöpfung hat keine Lust noch auf 1000 Jahre. Die neue Schöpfung, neue Himmel, neue Erde. Ihr werdet überrascht sein, was sie bedeutet, aber das will ich noch nicht sagen.
Ja, aber hier ist doch die Schöpfung auf die Diesseits bezogen. Also die hat ja auch diese Verherrlichung. Mhm. Das heißt, es muss ja auch Schöpfung damit beinhaltet, hier die ganze
Planet. Sehr gut. Sehr gut. So gut. Jein, schaut mal, wir sind doch auch ein Teil dieser Schöpfung, gell?
Genau.
So. Aber werden wir, als wenn wir auferstehen, werden wir genauso sein wie jetzt?
Nein.
Nein. Gott hat ein Prinzip in die Welt gesetzt, nämlich ein Prinzip des Samens. Es wird ein Same gesät und man guckt dann, oh, toller Same. Und dann tritt man den Samen in die Erde und der Same muss was? Sterben. Wenn er nicht stirbt, bringt es keine Frucht. Das ist ein geistliches Prinzip. So, aber der Same, der gesät wird, kommt dann so ein Riesensame wieder raus, wieder komplett gut. Halt groß und schön, aber kommt ein Samen wieder raus? Da kommt etwas heraus, was nicht so aussieht wie ein Same, gell? Nämlich ein Baum oder ein Strauch oder irgendwas. Das Bild des Ersten ist nicht das gleiche, was danach kommt. Das Erste sieht auch toll aus und ist wunderbar und genial, aber was danach rauskommt, ist weit herrlicher. Die erste Schöpfung ist ein Same. Irdische ist ein Same. Und wenn das Irdische nicht stirbt, kommt nicht das. Aber wenn das Irdische stirbt und vergeht, wird aus diesem ersten Samen etwas entstehen, eine neue Schöpfung, von der, also wenn ihr euch über diese begeistert, wartet ab, bis die neue kommt. Euch fallen die Augen raus. Wenn das schön ist, übrigens, das ist gefallen. Das ist gefallene Schöpfung. Und wir sagen, oh Herr, wartet ab, bis sie ihre echte Herrlichkeit offenbart. Oh, ich kann es nicht abwarten.
Erstmal kommt ja, also wie auch immer, kommt
ja Geweih. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut.
Ich sage mal, wie auch immer. Und dann fragt sich auch durch das Tote Meer und so weiter, Ströme der Heilung in die Meere fließen, weil die werden ja in der Offenbarung auch zum Drittel und so weiter zerstört werden.
Und ich muss an dieser Stelle immer wieder sagen, schaut, was Meer bedeutet. Was bedeutet, Ströme werden fließen? Darf ich sagen, es geht da nicht um buchstäbliche Meere. Wenn es heißt, Jesus steht auf dem Meer und auf der Erde, wenn es heißt, und ich sah, und da stand einer am Meer, und dann kommen Tiere raus.
Völkermeer.
Das gelesene Meer. Völkermeer. Werden wir sehen, wenn wir Offenbarung 4 kommen, dass ein gelesenes Meer vor Gott ist. Freunde, ihr möchtet mich auslachen. Ich gebe euch ein Beispiel und das ist meine lebendige Hoffnung. Ich habe in der Gemeinde, in der ich viele Jahre Pastor war, viele waren es, nicht vier Jahre, gefühlte viele, habe ich dann nur noch ein halbes Jahr Zeit gehabt für eine Bibelstunde. Und dann habe ich gesagt, okay, was mache ich? Ein großes Buch, biblisches Buch, darf ich nicht anfangen, das kriege ich nicht hin. Habe ich mir das Kleinste ausgesucht aus dem Alten Testament, Haggai, zwei Kapitelchen. Und so hatte ich ein halbes Jahr Haggai zu machen. Und ich habe über die Einleitung nicht geschafft. Aber, und jetzt kommt der Trost. Jetzt kommt der Trost. Und dann habe ich, das ist meine Überzeugung, während ich die Einleitung gemacht habe, wie ich sie auch unter anderem hier auch mache, dann habe ich den Geschwistern gesagt, seid nicht enttäuscht. Wenn ihr jetzt nach Hause geht und wenn die Zeit vorbei ist und Haggai lesen werdet, für euch wird die Dinge jetzt klar werden. Weil das, was ich in der Einleitung mache, wenn ich über das rede, wenn ihr das, dann werdet ihr, ach, da steht ja das, ach, das ist ja das. Und vor Weihnachten habe ich ein Geschenk gekriegt. Das war das schönste Weihnachtsgeschenk, was ich hatte. Ich bekam eine Mail von einem Bruder aus dieser Gemeinde. Und er sagt, Willi, das ist passiert. Ich habe mich hingesetzt und Haggai gelesen. Und auf einmal, das Buch ging mir auf. Und ich sagte, ja. Ich habe Werkzeuge an die Hand gelegt, Prinzipien vorgestellt, damit Sie die Schrift forschen und nicht euch sage, ich kann euch sagen, das bedeutet das, bedeutet das, das. Und dann wird es heißen, ja, Willi hat gesagt, das bedeutet das. Aber Gerhard Meyer sagt, das bedeutet das, das und das. Aber er benutzt das, aber der Fruchtenbaum das und das, der das. Will ich nicht. Ich will, dass ihr mündig werdet, die Schrift aufzuschlagen und selber sie zu studieren und Dinge zu entdecken. Denn was ihr entdeckt habt, wird euch niemand mehr nehmen können. Und was ihr entdeckt habt, seid ihr nur in der Lage, weiterzugeben. Sonst, wie hat es nochmal formuliert? Wie hat es nochmal gesagt? Oder? Oder muss man nochmal nachlesen? Das ist, was, wollt ihr mein Skript sehen? Für die letzten vier Tage. Wenn wir das nicht in unserem Herzen haben. Von daher, ich hoffe so sehr, ich habe noch eine lebendige Hoffnung, dass wir in die einzelnen Kapitel kommen. Und die Hoffnung stirbt ja zuletzt, gell? Aber ich mache das, was ich mache, so, damit ich mir sicher gehen kann, dass ihr in der Lage seid, später nicht nur die vier Kapitel zu kennen, sondern die Offenbarung studieren zu können. Das ist für mich ein viel größeres Anliegen. Und noch größeres Anliegen, wenn ihr bestimmte Predigten und Vorträge hört, dass ihr in der Lage seid, zu prüfen. Und nicht, oh, das klingt aber auch interessant. Naja, aber das war auch interessant. Nur wer hat recht? Die Bibel. Jetzt, noch mal kurz Kapitel 8. Jetzt kommt es, was ihr alle das kennt, ab Vers. Lasst uns ab Vers 23 weiterlesen. Nicht allein sie, also die Schöpfung seufzt und die ganze Schöpfung wartet bis heute. Die seufzen alle. Die ganze Schöpfung eine Erwartung, eine seufzende Erwartung auf den Tag ihrer Erlösung, das heißt Verwandlung dieser Erde. Und die Schöpfung wartet nicht auf eine Zeit auf dieser Erde, dann wo sie noch 1000 Jahre warten. Das wartet die Schöpfung nicht. Die Menschen warten irgendwie komischerweise, aber die Schöpfung nicht. Vers 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen die Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Also wenn wir die Geistesgabe bekommen haben, die Erstlingsgabe, die Versiegelung, dann werden wir auch das Ende bekommen. Das ist die Anzahlung. Und dann heißt es, selbst die haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Darauf warten wir, die Erlösung unseres Leibes. Das ist unsere Hoffnung. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Nur nebenbei, spätestens, wenn Jesus Christus nach dieser Theorie, wenn Jesus Christus kommt und sein Reich aufrichtet, dann könnt ihr anfangen zu zählen. Und spätestens nach dieser Theorie am Ende von 1000 Jahren Reich, das heißt 7 Jahre vorher, passiert etwas und dann kann man zählen. 3,5 Jahre plus 3,5 Jahre. Das heißt, ihr könnt ganz genau sagen, wann das Ende kommt. Das hat nichts mit wie ein Dieb in der Nacht, das hat nichts mit ihr wisst nicht wann, das hat nichts mit Ausharren und nicht sehen, das hat nichts mit Hoffnung zu tun, das hat mit Wissen zu tun. Ebenso aber, Vers 26, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, der Geist sich in unserer Schwachheit ein, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich von Gott gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns mit unaussprechlichem Seufzen. Was bedeutet das? Wir denken, für uns ist es gut, gesund zu sein. Wir denken, für uns ist es gut, kein Leid zu haben. Wir denken, für uns in keine Posaunengerichte reinzukommen, in keine Siegelgerichte zu kommen. Wir denken, für uns ist es gut, keine Krebskrankheit zu haben. Wir denken, für uns ist es gut, gesunde Familien. Das denken wir alle für uns. Aber es kann sein, dass der Geist gar nicht so denkt. Und wenn wir bitten, dann wissen wir gar nicht, was wir recht bitten, weil wir nicht wissen, was für uns gut ist. Aber wer weiß das? Der Geist, nämlich Gott selbst. Und der Geist sagt, Vater, der Wille bittet zwar das, aber weißt du was? Er braucht was anderes. Weil wenn du ihm das gibst, wird er nicht das werden, was er sein soll. Was ist unser Auftrag? Wisst ihr, was Gebet in erster Linie bedeutet? Dein Wille. Das heißt, Gebet ist in erster Linie den Willen Gottes erfragen. Das bedeutet in seinem Namen bitten. Das zweite ist das Gebet, unter diesen Willen sich zu demütigen. Das ist die meiste Zeit des Gebets. Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Herr, nicht mein Wille, sondern dein geschehe. Wenn unser Herr Jesus Christus das tun musste, wie viel mehr wir. Und das dritte ist, dann diesen Willen, den man erfahren hat, den man sich drunter gestellt hat, zu erbitten. Und wenn wir das bitten, was glaubt ihr, wird es passieren? Warum wird es passieren? Weil es der Wille Gottes ist. Darum sagt er, wenn ihr dann so bittet, dann braucht ihr nicht zweifeln, dass es geschieht. Weil es in Übereinstimmung ist mit seinem Willen. Du warst denn? Ja. Pause. Darf ich nur ganz einen Gedanken, damit ich Römer fertig hier habe, okay? Schaut mal, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Übrigens gute und schlechte. Denen, die nach seinem Vorsatz, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, und dieses erkannt bedeutet geliebt, die hat er vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hat auch berufen. Die auch berufen hat, diese hat auch gerechtfertigt. Die aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Das ist Offenbarung 4 bis 7. Ratschluss gefasst, Buchrolle. Erlöst, die Buchrolle gebrochen. Geheiligt, verherrlicht. Zumindest das habe ich los. Okay, nach der Mittagspause, nach dem Kaffee, um 16 Uhr weiter. Ich bete. Und danken dir dafür, dass du uns vor Grundlegung der Welt geliebt hast in Jesus Christus und dass du bestimmt hast, dass wir dich verherrlichen, dass wir deine Herrlichkeit ausstrahlen. Herr, danke für diesen Ratschluss. Und danke dafür, für deine Allmacht, dass du das, was du beschlossen hast, auch erfüllen wirst. Darum preise ich dich. Wir preisen dich darüber. Öffne uns diese Augen, dass wir mehr und mehr diese Wahrheit erkennen und festige uns, dass wir darin bleiben. Ich bitte dich darum. Amen.